Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo zusammen. Hier gibt's heute für euch nicht nur was auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Wir wollen nämlich mal beleuchten, was wir alle, egal wie alt oder jung wir sind, machen können, damit wir bis ins hohe Alter noch Augen haben wie ein Luchs, wie man so schön sagt. Felia und ich waren uns in der Vorbereitung hier nicht ganz sicher, ob man da im Alltag an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mal ein Auge zudrücken könnte, zum Beispiel dann, wenn es um die Bildschirmarbeitszeit geht. Denn täglich schauen wir und mit uns Millionen andere am Arbeitsplatz stundenlang auf unsere Monitore und das geht dann abends zu Hause munter weiter am Smartphone oder Tablet. Aber es scheint so zu sein, dass man auch mit Blick auf die Augengesundheit nicht zu blauäugig alles das machen darf, was geht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel, wie viele Redewendungen rund um das Thema Auge hat die denn noch im Köcher? Keine Sorge, ich höre jetzt damit auf und freue mich, dass ihr dabei seid und übergebe jetzt erstmal an Felia. Felia, hast du noch mehr Wortspiele und vor allem magst du vielleicht erstmal unseren heutigen Gast vorstellen?
Wortspiele habe ich leider oder vielleicht auch zum Glück keine mehr, freue mich aber auch schon sehr auf diese Folge und hoffentlich viele Infos, wie ich meine aktuell noch guten Augen auch so lange wie möglich gesund halten kann. Und wie ich das am besten anstelle, erzählt uns hoffentlich unser heutiger Gast, Professor Nicole Ether, Direktorin der Klinik für Augenheilkunde am UKM. Hallo Frau Ether, schön, dass Sie heute da sind.
Ja, hallo.
Mögen Sie sich einfach einmal selbst vorstellen, dass unsere Zuhörenden wissen, wer Sie eigentlich sind.
Der Gast.
Ja, mein Name ist Nicole Ether. Ich bin die Direktorin der Universitätsaugenklinik hier in Münster und freue mich heute hier zu sein bei dem Podcast und bin mal gespannt, welche Fragen Sie jetzt rund um das Auge haben.
Ja, Frau Ether, wir sind ja alle auf unsere Augen irgendwie angewiesen, nehmen das aber auch als relativ normal hin, dass wir gut sehen. Wie selbstverständlich ist das denn eigentlich, gut sehen zu können, auch für Sie als Augenärztin? Und sind wir eigentlich überhaupt darauf ausgelegt, dass wir bis ins hohe Alter, also 80 wird man ja vielleicht schon mal aktuell, dass das Auge überhaupt so lange auch gut sehen kann?
Also Sehen ist essentiell, für mich eigentlich das Allerwichtigste im Leben, denn natürlich auch gerade, wenn man ein kleines Organ untersucht, dann muss man selber natürlich gut sehen können. Aber viele denken eigentlich über Sehen gar nicht nach, bis eventuell tatsächlich irgendetwas passiert und man eben nicht mehr so gut sieht. Denn man nimmt das als selbstverständlich, dass man einfach seine Umwelt wahrnimmt, visuell wahrnimmt. Und macht sich in den seltensten Fällen wirklich klar, dass das nur an zwei kleinen Organen hängt, die mit dem Gehirn verbunden sind und dadurch der Seheindruck entsteht. Sehen müssen wir tatsächlich in der Tat lernen. Das heißt, wir werden nicht sehend geboren zu 100%, sondern Sehbahn und Verbindung zum Gehirn, das entsteht sozusagen auch noch während der Kindheit. Und da können eben auch die meisten Fehler gemacht werden, warum es dann auch sein kann, dass man vielleicht im Erwachsenenalter nicht mehr so gut sieht.
Werden denn gute Augen vererbt sozusagen? Also werde ich mit guten Augen geboren und wenn ich schlechte Augen habe, habe ich die dann von meinen Eltern?
So pauschal kann man das nicht sagen, aber zum Beispiel Kurzsichtigkeiten, Weitsichtigkeiten, da gibt es schon eine familiäre Häufung. Wenn beide Eltern kurzsichtig sind, dann sollte man eben vielleicht schon sehr früh daran denken, dass man das Kind untersuchen lässt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch kurzsichtig ist, ist dann sehr hoch. Es gibt aber auch zum Beispiel erbliche Erkrankungen, die tatsächlich auch wirklich 1:1 vererbbar sind. Und wenn man weiß, dass man eine solche Erkrankung hat, auch dann ist es natürlich sehr sinnvoll, das Kind sehr früh untersuchen zu lassen, ob eine solche Erkrankung tatsächlich auch weitergegeben wurde.
Wie überprüft man das denn bei Kindern? Die kann man jetzt ja wahrscheinlich nicht vor den klassischen Sehtest setzen und sagen, lies mal vor. Das geht ja wahrscheinlich bei Kleinkindern nicht.
Wie funktioniert das? Da kommt wenig an Antwort.
Ja, das glaube ich.
Man kann aber tatsächlich heutzutage auch mit Non-Kontakt-Methoden zum Beispiel die Achslänge des Auges und auch die Hornhautkrümmung und die Stärke, die ein Kind theoretisch braucht an Brillengläsern, wenn es denn Brillengläser braucht. Das kann man jetzt auch ohne Kontakt schon relativ früh untersuchen. Wir untersuchen Kinder tatsächlich gegebenenfalls noch früher, Stichwort Frühgeborenenretinopathie. Das heißt, ein Kind, was eben deutlich zu früh auf die Welt gekommen ist, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, an einer Netzhauterkrankung zu leiden oder diese zu entwickeln. Und dann untersuchen wir tatsächlich auch schon sehr, sehr früh, ob da erste Symptome zu sehen sind. Aber jetzt in Bezug nochmal auf die Fehlsichtigkeiten, das können wir dann ja schon bei Kleinkindern ganz gut auch einerseits mal objektiv bestimmen und dann mit Kinderbildern das Ganze auch subjektiv testen. Und auch da gilt halt, wenn die Eltern eine Fehlsichtigkeit haben, dann macht es Sinn, auch Kinder früher zu testen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Kurzsichtigkeit auch vererbt wurde, schon höher ist, als wenn die Eltern eben normalsichtig sind.
Ich kann mir vorstellen, der Klassiker, wenn es auffällt so richtig, wenn es vorher halt nicht aufgefallen ist, ist in der Schule.
Absolut, genau. Ja. Dann fällt es auf, dann ist es für viele Korrekturen auch noch früh genug, aber Stichwort Schwachsichtigkeit, also die sogenannte Amblyopie, da ist es schon besser, wenn man es früher erkennt, denn da haben wir eine Phase, in der man das gut noch korrigieren kann und diese Phase liegt zwischen dem 3. und dem 8. Lebensjahr und wenn man mit 6 eingeschult wird, dann ist man da schon relativ weit am Ende dieser Phase. Also sprich, wenn auffällt, dass ein Schielen vorhanden ist oder eben wenn in einer Kinder-U-Untersuchung auffällt, dass eben Kinderbilder irgendwo nicht gut mit einem Auge erkannt werden oder man auch in Untersuchungen feststellt, dass vielleicht der Reflex vom Auge auf der einen Seite anders ist als auf der anderen, eben nicht dieser normale Rotreflex, dann sollte man beim Augenarzt das näher untersuchen lassen. Und wenn man tatsächlich ein Mikroschielen zum Beispiel findet oder eine Trübung in den Augen, dann muss man da auch was dran machen. Denn je früher man das erkennt, desto besser ist die Prognose, dass man das dann auch heilen kann.
Jetzt machen wir so ein bisschen Augenmedizin für Dummies, Felia und ich. Wir haben natürlich nicht die Ahnung dafür, haben wir ja Sie eingeladen. Können Sie mal für alle da draußen, die es eben nicht wissen, erklären, was genau ist eigentlich Kurzsichtigkeit, was macht das aus und was ist eigentlich bei der Weitsichtigkeit?
Also Kurzsichtigkeit bedeutet, dass man in der Ferne nichts oder wenig sieht. Das ist dadurch entstanden, dass der Augapfel zu lang wird. Und Weitsichtigkeit ist genau das Gegenteil. Das heißt, in der Ferne klappt es noch ganz gut, aber beim Lesen wird es eben anstrengend. Kurzsichtigkeit stellt man in der Regel früher fest, weil einfach in der Ferne nicht mehr richtig geguckt werden kann. Stichwort in der Schule die Tafel, man sieht da nichts mehr. Eine Weitsichtigkeit bei Kindern kann eventuell später erst auffallen, weil Kinder können akkommodieren und können dann tatsächlich noch auch in der Nähe trotz Weitsichtigkeit etwas erkennen. Das wird aber auf Dauer sehr anstrengend. Und da sind häufig die ersten Symptome, dass die Kinder über Kopfschmerzen klagen. Und wenn man dann diese Möglichkeit der Akkommodation mit Tropfen bei der Untersuchung beim Augenarzt ausschaltet, dann ist man häufig überrascht, wie doch die Weitsichtigkeit da schon vorhanden ist und eben vorher nicht entdeckt wurde.
Akkommodation für mich, was genau bedeutet das?
Akkommodation bedeutet das Einstellen von Ferne auf Nähe. Das kann das jugendliche Auge und durch Veränderung der Linsenstruktur und Krümmung hat man sozusagen dann diese Lupe im Auge, die Linse, die sich dann auf Nähe oder auf Ferne einstellt, also ihre Brechkraft ändert. Brechkraft wird zusammengesetzt durch die Krümmung der Hornhaut, durch die Dioptrien der Linse und durch die Länge des Auges. Die drei Sachen müssen abgestimmt sein und wenn die eben nicht abgestimmt sind, dann kommt es auch zu diesen kurzsichtig oder weitsichtig Fehlsichtigkeiten. Und die Linse, die eben gerade beim Kind noch sehr, sehr gut sich verändern kann und eben diese Akkommodation schafft, das ist auch der Grund, warum wir dann später, so ab 45, eine Alterssichtigkeit haben, weil nämlich dann genau das nicht mehr geht. Diese Linse, die an Ziliarkörper, an den Zonulafasern aufgehängt werden, dieser ganze Halteapparat und dieser Muskel und diese Elastizität der Linse, die ist dann nicht mehr vorhanden. Und dann können wir eben nur noch in die Ferne gucken und nicht mehr uns auf die Nähe einstellen. Und dann haben wir eben die Alterssichtigkeit.
Weswegen ich hier mit Brille sitze. Wenn wir jetzt die Fehlsichtigkeiten, egal in welchem Alter sie jetzt auftauchen, erstmal einmal festgestellt haben, gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, nämlich irgendwelche Hilfsmittel, Brille, Kontaktlinsen, irgendwas dazuzuziehen. Wie müssen die aussehen?
Das hängt ein bisschen vom Alter ab und auch so ein bisschen von den Anforderungen an das Sehen oder auch an die Aktivitäten. Generell kann man mal sagen, Versorgung mit Brille natürlich, oder mit Kontaktlinsen, also bei Leuten, die viel Sport machen, wo die Brille einfach ein bisschen umständlich ist oder auch natürlich, weil es schöner aussieht vielleicht oder eine Brille einfach lästig ist, dann geht die Versorgung auch mit Kontaktlinsen. Man kann gerade bei Kleinkindern, Stichwort nochmal, da muss man zunächst auch Kontaktlinsen nehmen bis zum gewissen Alter, bis überhaupt dann auch so eine Kinderbrille entsprechend angepasst werden kann. Und im Erwachsenenalter, und ich sage das eben extra auch deutlich, erst ab 18 oder älter kann man auch darüber nachdenken, dass man einen refraktiven Eingriff machen lässt, sprich Lasern, um die Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit zu beheben oder auch um Hornhautkrümmungen, Verkrümmungen ein bisschen zu nivellieren. Das sind dann auch Möglichkeiten. Bei starker Kurzsichtigkeit kann man auch zusätzlich eine Linse in das Auge einsetzen, zur eigenen Linse, wenn große Dioptrien eben überwunden werden müssen. Das sind auch Möglichkeiten, Fehlsichtigkeiten dann zu behandeln.
Jetzt Kontaktlinsen, das ist ja auch sehr individuell. Also ich kenne viele, die mich sowieso nicht ins Auge fassen können und wollen. Das ist ja für manche schon allein das Problem. Aber ich würde ja auch denken, so jetzt immer im Auge rumpulen oder da so einen Fremdkörper drin haben. Was sind denn so die Vor- und Nachteile von sowas wie Kontaktlinsen oder Brillen?
Also Kontaktlinsen sind tatsächlich nichts für jedermann. Und es gibt doch Patienten, die sagen, um Gottes Willen, da komme ich gar nicht mit zurecht. Einerseits muss man sagen, man muss sich natürlich selber diese Kontaktlinse ins Auge setzen können und sie auch wieder rausfischen können. Das geht bei den formstabilen Kontaktlinsen unter Umständen mit so einem Sauger. Bei den weichen aber nimmt man die wirklich in die Hand und pflückt die so aus dem Auge dann auch wieder raus. Also das muss natürlich geübt werden, ist aber in der Regel kein Problem. Aber es gibt trotzdem immer Patienten, die einfach so empfindlich sind, dass sie das nicht vertragen. Wichtig ist auch Hygiene. Deswegen geht das natürlich auch jetzt noch nicht wirklich in jedem Kindesalter. Ja, bei Babys natürlich müssen es dann die Eltern machen, wenn da wirklich eine solche Versorgung notwendig wäre. Und bei kleinen Kindern müssen die Eltern sicher dann mithelfen. Hygiene ist wirklich das A und O, denn eine der großen Herausforderungen bei Kontaktlinsen ist, dass man gerade bei den weichen Kontaktlinsen schneller eine Entzündung auf der Hornhaut haben kann, weil einfach Bakterien dann mit an die Augenoberfläche getragen werden.
Was mich tatsächlich fasziniert hat mal im Gespräch mit Ihnen ist, dass es Menschen gibt, die, wie Sie glaube ich auch, multifokale Linsen tragen. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Nämlich dann, wenn im Prinzip Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit gleichzeitig gegeben ist?
Eigentlich nicht, sondern wenn die Alterssichtigkeit dazu kommt. Dann kann man einerseits die Kurzsichtigkeit immer noch ausgleichen. Man kann aber auch als jemand, der nicht kurzsichtig war, die Alterssichtigkeit dann mit multifokalen Kontaktlinsen denen entgegenwirken.
Wie oft muss ich denn jetzt eigentlich, also ich zum Beispiel habe jetzt, würde ich sagen, gute Augen, also noch brauche ich keine Brille oder Kontaktlinsen, aber wie häufig soll ich das eigentlich überprüfen lassen oder eigentlich erst, wenn ich auch Probleme habe?
Nicht erst, wenn man Probleme hat, dann aber natürlich und dann vielleicht auch wirklich der Weg zum Augenarzt, um das einmal abklären zu lassen. Ansonsten empfehlen wir als Augenärzte, dass zum Beispiel ab 50 der Augeninnendruck mal gemessen wird, weil wir wissen, dass das Glaukom, also der grüne Star, mit dem Alter zunimmt. Bei Kurzsichtigen ist es ratsam, auch früher schon mal weit getroffen die Netzhaut angucken zu lassen, weil die Gefahr der Netzhautablösung bei Kurzsichtigkeit deutlich höher ist. Das heißt, auch da wäre es dann so im, je nach Kurzsichtigkeit auch schon im Teenageralter, aber dann auch im Erwachsenenalter in Abständen schon sinnvoll, dass man mit weit getroffener Pupille einmal die Netzhaut untersuchen lässt.
Bevor wir jetzt die ganze Zeit über die Erkrankungen des Auges reden, reden wir einmal irgendwie noch über das gesunde Auge und was man vor allen Dingen tun kann, um dieses gesunde Auge gesund zu halten. Ich habe es ja schon am Anfang erzählt, die Bildschirmzeit, die wir alle so gerne nutzen in unterschiedlichen Endgeräten, das ist fürs Auge erstmal nichts, was so richtig gut ist.
Nein, Bildschirm ist fürs Auge eigentlich gar nicht gut, insbesondere im Kindesalter, weil da sich ja das Sehen auch entsprechend noch entwickelt. Und wenn man da zu lange auch gerade in der Nähe, also Stichwort Handy oder Tablet, auf den Bildschirm guckt und zu wenig eben in die Ferne und vielleicht auch zu wenig draußen spielt, wo einfach auch die Lichtintensität sehr viel höher ist, dann kann das wirklich die Kurzsichtigkeit fördern. Das haben wir auch in der Covid-Zeit festgestellt. Da gibt es große Studien in China, wo Reihenuntersuchungen in Schulen durchgeführt wurden. Wir haben aber hier vor ein paar Jahren auch ein Real-World-Register für Augenheilkunde gegründet, das sogenannte OREGIS. Und auch da konnten wir aus diesen Real-World-Daten herausziehen, dass während der Covid-Zeit tatsächlich die Kurzsichtigkeit in der jugendlichen Bevölkerung zugenommen hat, weil man eben vermehrt in die Nähe guckt. Das ist also dann nicht nur der Bildschirm mit dem Blaulicht, das dann vielleicht auch abends die Kinder vom Schlafen abhält, sondern vielmehr auch diese Naharbeit. Also Lesen in der Nähe wäre dann in dem Fall genauso schädlich, wird aber ja doch jetzt tritt ja deutlich in den Hintergrund im Vergleich zum Handy oder Tablet, sodass wir als Augenärzte empfehlen, Kinder bis zum 5. Lebensjahr sollten wirklich nur 30 Minuten am Tag Handy oder Tablet benutzen und dann so zwischen dem 6. und dem 10. Lebensjahr eine Stunde. Danach dann minimal auch steigern. Aber das sind wirklich Richtwerte, die dann verhindern sollen, dass die Kurzsichtigkeit zunimmt. Weil das kann man dann auch nicht mehr revidieren. Bei Erwachsenen ist es dann nicht ganz so dramatisch, weil wenn das Auge mal ausgewachsen ist, dann nimmt die Kurzsichtigkeit auch nicht mehr zu. Das heißt, die Achsenlänge des Auges verändert sich dann nicht mehr. Aber es ist trotzdem dann anstrengend. Das heißt, man starrt ja sehr. Man hat eben unter Umständen abends vom Schlafengehen noch Blaulicht, wenn da nicht gerade der Blaulichtfilter drin ist im Handy. Und das führt auch dazu, dass man dann vielleicht mehr agitiert ist und nicht so zur Ruhe kommt und dann auch schlechter einschläft. Das sind dann die Störungen im Erwachsenenalter oder auch gar nicht nur Tablet und Smartphone, sondern auch Bildschirm. Das heißt, viel Bildschirmtätigkeit, man starrt auf den Bildschirm, der Lidschlag ist seltener, dann wird das Auge, die Augenoberfläche weniger befeuchtet und dann kann es auch zu trockenen Augen führen. Das ist jetzt nicht so dramatisch wie eben im Kindesalter die Kurzsichtigkeit, aber natürlich auch lästig und viele Patienten sind auch dadurch gestört, suchen den Augenarzt auf und man kann dann auch mit ein paar Tipps das vielleicht ein bisschen verbessern.
Okay, wir haben gelernt, bei Kindern Homeschooling war notwendig zwar, aber keine so gute Idee aus augenärztlicher Sicht.
Richtig.
Ne? Sie wären da sehr skeptisch. Warum, und das haben Sie so zwischen den Zeilen gesagt, ist es denn wichtig für Kinder auch draußen zu spielen? Das habe ich noch nicht verstanden.
Ja, weil der Blick in die Ferne und auch das Tageslicht, was ja draußen um ein Vielfaches höher ist, selbst bei guter Beleuchtung in den Innenräumen, eben dazu führt, dass die Kurzsichtigkeit gestoppt wird oder nicht so stark auftritt. Ja, wir hatten anfangs ja gesagt, das sind auch ein paar genetische Faktoren, die natürlich dazu führen. Aber umso wichtiger ist es eben, dass mit einer guten Beleuchtung auch wirklich in die Ferne geschaut wird. Und da empfehlen wir also mindestens eine Stunde am Tag draußen bei normalem Licht.
Mhm. Und gilt das auch für Erwachsene?
Bei Erwachsenen ist ja die Sehbahn sozusagen und die Augenlänge und die Augentwicklung schon abgeschlossen. Da ist das nicht mehr ganz so wichtig, aber es ist sicherlich auch entspannender, in die Ferne zu gucken und lieber mal spazieren zu gehen, als im Raum in die Nähe zu gucken.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Was können Anja und ich denn machen, die eigentlich täglich fast 8 Stunden am Stück vor dem Bildschirm sitzen, um die Augen mal zu entlasten zwischendurch?
Also zwischendurch einfach wirklich mal an die Wand hinter dem Tablet schauen oder hinter dem Computer schauen, auf die Türe, wirklich in die Ferne und bewusst vielleicht auch nochmal die Augen immer ein bisschen schließen, zwinkern, damit die Augenoberfläche benetzt wird. Vielleicht im Winter kann man auch künstliche Tränen nehmen, weil dann natürlich auch die Luft ein bisschen trockener ist, man heizt. Und dann fördert das auch nochmal die trockenen Augen. Und man kann zum Beispiel auch einen Laptop nehmen oder den Bildschirm beim Desktop etwas tiefer stellen. Dann trocknen die Augen auch nicht so sehr aus, weil die Augenoberfläche dadurch klein wird. Wenn ich den Blick abwärts habe, dann hängt ja schon das Augenlid so über der Hälfte der Augenoberfläche. Wenn ich aber einen Desktop habe, einen Bildschirm, der groß ist und ich auch noch so eine Blickbewegung nach oben mache, dann habe ich eine größere Fläche, die austrocknen kann. Also das ist dann auch noch mal ein bisschen anstrengender.
So Monitoren, die machen ja blaues Licht, das wissen wir ja alle. Gegen das blaue Licht gibt es Blaulichtfilterbrillen. Sind die in irgendeiner Weise wirksam?
Sind wirksam, werden aber generell jetzt nicht empfohlen. Wir wissen schon, blaues Licht kann die Netzhaut schädigen. Es gibt aber wenig Studien, die das auch wirklich randomisiert nachgewiesen haben, sodass wir jetzt generell nicht empfehlen, Blaufilter-Gläser zu nutzen in den Brillen. Das ist was anderes als UV-Filter, das natürlich schon. Und man kann ruhig jetzt am Tag auch ganz normal auf den Bildschirm gucken. Diese Blaulichtfilter auf dem Bildschirm sind eigentlich eher, dass man die abends einschaltet, weil das blaue Licht eben auch dazu führt, dass dem Körper vorgegaukelt wird, es ist hellichter Tag. Blaulicht bedeutet ja eben auch, da werden Stoffwechsel wird angekurbelt, Hormone ausgeschüttet und das will man eben besonders dann abends nicht haben. Also es kann tatsächlich sein, dass es zu Schlafstörungen oder Einschlafstörungen kommen kann, wenn man da zu viel ohne Blaulichtfilter dann am Handy oder am PC sitzt. Aber generell für eine normale Brille, die man den ganzen Tag überträgt, würden wir jetzt keinen Blaulichtfilter empfehlen.
Wir erinnern an unsere Folge mit Professor Böntert, Schlafmediziner, der das uns eindringlich ans Herz gelegt hat.
Genau.
Deswegen alle Blaulichtbrillen, die ich zu Hause habe, schmeiße ich jetzt weg. Oder trage sie nur noch des Stils wegen, weil sie gut aussehen vielleicht. Das ist ja auch das Ding, also als Brillenträger, oder ich bin ja keine, manchmal wünscht man sich ja einen, aber eben das Schöne praktisch ist ja auch, dass man sie nicht braucht und nur tragen kann, wenn man sie möchte vielleicht, ne?
Ich habe jahrelang keine gehabt und ich muss sagen, ich fand ohne schöner, aber hilft ja, ja nicht.
Ja, ist ja immer das, was man gerade nicht hat, will man haben. Wie mit den Haaren ist ja auch immer, ne? Wer Locken hat, will glatte Haare und so weiter. Kommen wir aber jetzt mal wieder zu den Behandlungsmethoden von eigentlich, Fehlsichtigkeiten, wir waren ja vorhin schon da. Das Stichwort Lasern, also gerade in so meiner Freundesgruppe, muss ich sagen, ist das irgendwie aufgekommen jetzt in letzter Zeit. Da kenne ich doch den einen oder anderen, der sich da jetzt die Augen hat lasern lassen. Ist das denn eigentlich jetzt was Sinnvolles? Würden Sie das empfehlen oder ist das eigentlich reine Kosmetik, weil man eben die Brille oder die Kontaktlinsen nicht mehr tragen möchte?
Genau, also das kann man schon sagen, das sind kosmetische Gründe, die dazu führen und ja, also wir bieten das auch an in der Augenklinik, also das sollte man nicht verteufeln, denn es gibt durchaus Patienten, die keine Kontaktlinsen vertragen, das hatten wir ja eben schon mal besprochen. Und die sind, wenn sie sportlich aktiv sind, dann durchaus auch natürlich im Nachteil, wenn man dann immer eine Brille haben muss. Natürlich gibt es jetzt Sportbrillen auch für verschiedene Sportarten. Also da ist die Entwicklung ja auch nicht stehen geblieben. Aber man kann das durchaus verstehen, dass dann jemand sagt, jetzt möchte ich doch diese Kurzsichtigkeit loswerden. Und dann kommt der Laser ins Spiel.
Worauf muss man genau achten? Gibt es da Gefahren?
Klar, das ist ein Eingriff, ein kosmetischer Eingriff an einem ansonsten gesunden Organ. Und jeder Eingriff hat Restrisiken. Das muss man natürlich mit den Patienten dann besprechen. Es kann sein, dass die Hornhaut so einen gewissen Glare hat, dass man danach vielleicht geblendet ist. Es kann auch sein, dass eine gewisse Restfehlsichtigkeit bleibt. Und ganz wichtig zu erwähnen natürlich auch, dass die Hornhaut wird dünner, dadurch, dass man die Hornhaut lasert. Das heißt, es geht auch nicht bei jeder Hornhaut. Daher ist es wichtig, dass man natürlich eine gründliche Voruntersuchung durchführen lässt, um zu sehen, ob das Auge überhaupt für so einen Eingriff in Frage kommt. Es gibt auch Obergrenzen, was die Kurzsichtigkeit oder auch die Weitsichtigkeit angeht, die man noch mit dem Laser korrigieren kann. Und alles, was darüber hinausgeht, da kommen dann andere Methoden in Frage, eben zum Beispiel eine zusätzliche Linse, die man in das Auge setzen kann oder auch die eigene Linse schon zu einem frühen Zeitpunkt, nicht erst, wenn man den altersgrauen Star hat sozusagen, auszutauschen gegen eine Intraokularlinse. Das ist also eine sogenannte Clear Lens Exchange.
Wann wäre denn der ideale Zeitpunkt, wenn man über das Lasern nachdenkt? Jetzt ist das nur eine Altersfrage oder ist das auch eine Frage von mein Auge ist jetzt an dem perfekten Zeitpunkt von der Sehschwäche, Stärke?
Also das Auge sollte auf jeden Fall ausgewachsen sein, damit sich die Werte nicht verändern. Und man sollte das dann auch erstmal kontrolliert haben, um eben zu sehen, ob jetzt, sagen wir mal, so zwischen dem 18. und dem 20. Lebensjahr nicht eben doch noch ein bisschen die Kurzsichtigkeit zunimmt. Natürlich kann man auch noch mal nachlasern, aber das wäre ja blöd. Und deswegen sollte man zumindest jetzt schon mal wissen, die Brillenwerte sind stabil. Und das auch über einige Zeit, dann ist eigentlich das sozusagen die Untergrenze im Alter, wo man lasern sollte. Nach oben hin muss man sagen, in dem Moment, wo man dann tatsächlich nicht mehr akkommodieren kann, hat man auch nicht mehr so wahnsinnig viel vom Laser. Ja? Man kann auch eine gewisse Alterssichtigkeit lasern, da sind aber noch nicht so viel Erfahrung mit den Laserprofilen. Und das ist eigentlich etwas, was wir den Patienten nicht so wahnsinnig empfehlen, weil dann ist man ja auch in einem Alter, wo irgendwann die Linse anfängt, sich einzutrüben. Und wenn man dann eine Operation des grauen Stars durchführt und eine Kunstlinse in das Auge einsetzt, dann kann man auch diese Linse so auswählen, dass man die Fehlsichtigkeit dann korrigiert.
2 in 1 quasi.
Genau, 2 in 1. Und man kann auch, je nachdem, welche Linse man aussucht, es gibt auch multifokale Intraokularlinsen, dann kann man eben auch dieses Problem der dann nicht mehr vorhandenen Akkommodation umgehen, indem man tatsächlich dann eine Linse hat, die sowohl für die Ferne als auch für die Nähe funktioniert.
Sie haben es schon angedeutet, Augenerkrankungen haben oft was mit Alter zu tun. Es gibt relativ viele Augenerkrankungen, die erst ab einem gewissen Alter, vielleicht über 50, auf sich aufmerksam machen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ehrlicherweise, ich habe auch mal im Bekanntenkreis gefragt, die meisten finden die Vorstellung, ein Auge zu operieren, irgendwie komisch. Bevor wir jetzt hier in die Erkrankungen einsteigen, würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was fasziniert Sie an diesem Organ und wie kommt man tatsächlich dazu, ein Auge operieren zu wollen?
Also ich fand Augen schon immer faszinierend, weil mich das Sehen auch fasziniert hat. Ich fotografiere auch gerne, habe mich so ein bisschen früher auch mal mit Optik beschäftigt und finde das ein faszinierendes Organ, weil das eben wirklich so viel ineinander vereint und selbst die beste Kamera kommt einfach überhaupt nicht dann an das, was wirklich das Auge im Sehen leistet. Auch gerade Stichwort Dämmerungssehen, Innendunkelheit. Also das ist schon ein sehr, sehr faszinierendes Organ. Und es ist auch im Medizinstudium ein faszinierendes Fach, weil man eben sehr früh sieht, dass man sowohl chirurgisch tätig sein kann, aber auch eben sehr viel an Diagnostik möglich ist, sodass man sehr gut und zügig zu Diagnosen kommt und jetzt nicht lange über MRT, CT, Blutabnahme etc. sich rantasten muss, sondern viele Diagnosen kann man tatsächlich mit einer Spaltlampenuntersuchung und einer Untersuchung der Netzhaut und Augeninnendruck messen schon sehen. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Und Augenerkrankungen des Alters sind auch gut behandelbar?
Nicht alle, leider, muss man sagen, aber vieles ist behandelbar. Und die Forschung nimmt auch rasant zu. Also hoffe ich mal, dass wir auch in den nächsten 10 Jahren einige der Erkrankungen, bei denen wir jetzt heute noch keine gute Lösung haben, dann vielleicht auch behandeln können.
Grauer Star, grüner Star, vielleicht einmal für mich als Laie, die so gar nichts darüber weiß. Was ist da der Unterschied?
Grauer Star bedeutet Linsentrübung. Grüner Star bedeutet Glaukom, das heißt Sehnervenschädigung durch in der Regel einen zu hohen Augeninnendruck. Grauer Star kriegt jeder. Ich sage meinen Patienten immer, wenn wir alt genug werden, so wie wir graue Haare kriegen, kriegen wir auch den grauen Star. Dann können die sich das auch ganz gut merken. Das ist einfach eine Linsentrübung. Die Linse regeneriert sich nicht. Das heißt, die wird mit dem Alter einfach dicker, weil die Zellen sich dann da sozusagen an den Linsenäquator noch hinten dran setzen. Sie wird rigide, sie kann eben nicht mehr diese Akkommodation durchführen und irgendwann trübt sie halt auch ein. Ja, als Kind hat man eine völlig klare Linse und dann im Laufe des Lebens ist das ein schleichender Prozess. Das ist auch nicht so, dass man irgendwann mal aufwacht und sagt, jetzt habe ich einen grauen Star, sondern irgendwann fällt einem eben auf, dass das Sehen doch ein bisschen trüber ist, dass die Farben nicht mehr so gut erkennbar sind. Und dann kann der Augenarzt eben bei einer Spaltlampenuntersuchung feststellen, ja, die Linse ist getrübt, da kann man was machen. Das ist wirklich die häufigste Operation, nicht nur in der Augenheilkunde, sondern überhaupt in der Medizin. Und dann kann man Kunstlinsen einsetzen und sieht auch wieder gut.
Also da besteht Hoffnung.
Da besteht
auch, wenn wir alle es kriegen, aber wir können es behandeln.
Genau, wir können das sehr gut behandeln. Beim grünen Star sieht es anders aus. Der grüne Star ist eine Erkrankung, die zu einer Erblindung führt, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Grüner Star ist zwar auch etwas, was im Alter zunimmt, aber auch Kinder, sogar Neugeborene, können schon eben ein solches kindliches Glaukom haben. Und Glaukom kann man tatsächlich in jedem Alter bekommen, auch wenn die Anzahl dann und die Prävalenz dann mit dem Alter steigt. Auch da haben wir inzwischen zum Glück viele Möglichkeiten, es zu behandeln. Wichtig ist eben, dass es frühzeitig auch erkannt wird. Denn die Schäden am Sehnerv, die durch einen zu hohen Augeninnendruck entstanden sind oder durch eine zu schlechte Durchblutung des Sehnerven bei noch normalem Augeninnendruck, also sprich Normaldruckglaukom, die lassen sich eben nicht mehr revidieren. Also was, wenn Sehnerv schon mal geschädigt ist, das ist ein zentraler Hirnnerv, dann kann man da nicht mehr viel machen oder kann nur noch versuchen, das Ganze zu stoppen. Deswegen ist es wichtig, dass man das frühzeitig erkennt und entsprechend behandelt. Einerseits durch Augentropfen, die den Augeninnendruck senken, aber auch hier gibt es verschiedene Lasermethoden und auch verschiedene operative Methoden. Da gibt es einen ganzen Blumenstrauß sozusagen von minimalinvasiven Eingriffen bis hin zu größeren Eingriffen. Auch da ist die Forschung nicht stehen geblieben. Auch da haben wir gerade in den letzten Jahren sehr viele neue OP-Methoden dazu bekommen, sodass man auch da Patienten wirklich richtig gut helfen kann. Wichtig ist einfach, dass man es früh genug feststellt.
Also eine Sache der Vorbeugung.
Gibt
es da einen Point of No Return, wo Sie sagen, hier ist jemand zu spät gekommen tatsächlich?
Ja, gibt es tatsächlich, wobei man das jetzt nicht irgendwo am Alter des Patienten zum Beispiel festmachen kann, sondern in der Regel an der Dauer der Erkrankung, wobei auch da gibt es natürlich Unterschiede, hängt davon ab, wirklich wie hoch ist der Augeninnendruck und wie schlecht ist die Durchblutung des Auges insgesamt. Und dann sieht man zum Beispiel bei Gesichtsfelduntersuchungen, dass da im Gesichtsfeld schwarze Flecken auftreten, die auch nicht mehr weggehen. Und die Gesichtsfeldeinschränkungen können weiter zunehmen und unbehandelt kann das tatsächlich zu einer kompletten Erblindung führen.
Okay, und die unschönen Folgen des Alterns, aber Augen sind ja an sich auch ein sehr schönes Organ, die sind ja vielfältig, die sind ja, man möchte fast sagen, bunt. Augenfarben wäre irgendwie auch noch so ein Thema. Felia beschäftigt sich dann jetzt eher mit den schönen Seiten des Augens.
Ja. Kosmetik, genau. Aber ich, also bevor ich dazu komme, jetzt weil ich so gerade ein bisschen panisch werde, was mich im Alter alles erwarten könnte potenziell, gibt es denn so die Tipps von Augenärztinnen, was ich machen kann, um irgendwie zu versuchen, dagegen zu halten, dass mich irgendeine der gerade genannten Erkrankungen ereilt?
Naja, man sagt ja immer gesund leben und entsprechend eben auch Vorsorge, um einfach mal abzuklären, ist der Augeninnendruck in Ordnung? Habe ich vielleicht so ab dem Alter von 50 schon erste Anzeichen der Makuladegeneration? Weil wenn ich da eine Frühform entdecke, dann bleibe ich natürlich ganz anders in Kontrolle, als wenn noch nichts vorhanden ist. So richtig gute Tipps, um das Ganze zu vermeiden, gibt es eigentlich nicht. Außer, dass man sagt, bei grellem Sonnenlicht auf jeden Fall eine Sonnenbrille. UV-Licht ist schlecht in diesem Fall. Das sollte man dann auf jeden Fall vermeiden. Und ansonsten, ja, es gibt eigentlich nichts, wie man sich jetzt gesund ernähren kann. Da müsste man, glaube ich, ganz viel Möhrchen und Brokkoli und so weiter essen, um da wirklich für die Augen was Gutes zu tun. Es gibt eine große Studie in den USA, die Nahrungsergänzungsmittel getestet hat und die zeigen konnte, dass wenn man schon eine Frühform der altersabhängigen Makuladegeneration hat, dass dann bestimmte Vitamine und Spurenelemente, den Verlauf positiv beeinflussen können. Also sprich, das Ganze etwas verlangsamen, nicht ganz aufhalten. Aber da sprechen wir dann auch wirklich über Nahrungsergänzungsmittel, denn so viel Möhrchen und Brokkoli wiederum kann man nicht am Tag essen.
Das heißt aber, ist das dann andersrum, wenn jemand sowieso vielleicht eher einen ungesunden Lebensstil hat oder andere Vorerkrankungen, dass das auch das Auge mit betreffen kann? Also hängt das alles auch zusammen?
Richtig. Jetzt einerseits auch ein bisschen bei der altersabhängigen Makuladegeneration, auch da gibt es dann Risikofaktoren, Rauchen zum Beispiel, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch bei anderen Augenerkrankungen, Stichwort Verschluss eines Gefäßes. Das hängt natürlich unmittelbar auch mit der Herz-Kreislauf-Situation zum Beispiel im Körper zusammen oder auch Entzündungen am Körper können sich auf das Auge auswirken.
Ich glaube, wir können jede Folge nennen, gut, gesund ernähren, viel schlafen, viel bewegen, Sport, genau, eigentlich passt das alles zusammen, was Prävention betrifft, würde ich sagen. Jetzt aber zu den schönen Dingen im Leben, Kosmetik. Was muss ich denn so beachten beim Thema Augencremes, Augen-Make-up, also gerade Wimperntusche ist ja sehr nah auch am Auge, kann man das unbedenklich machen, muss man auf irgendwelche Wirkstoffe achten, um das Auge auch nicht zu schädigen auf Dauer vielleicht?
Gerade wenn man empfindliche Augen hat oder auch Kontaktlinsenträger ist, sollte man darauf achten, dass die Kosmetik auch für Kontaktlinsenträger getestet ist. Da gibt es zum Beispiel beim Mascara, da gibt es ja extra diesen extra Volumen-Mascara, wo dann nochmal so kleine Härchen auf die Wimpern sich draufsetzen, die können auch mal schnell sich da wieder lösen und dann findet man sie auf der Augenoberfläche, wo sie unter Umständen dann auch zu Reizung, zu rotem Auge führen können. Generell alles, was an Kosmetik um das Auge rum ist, da sollte man vielleicht Produkte nehmen, die für Kontaktlinsenträger getestet sind. Dann weiß man, dass die eigentlich von der Qualität her noch ein bisschen besser verträglich sind.
Aber grundsätzlich kann ich also weiter Wimperntusche nutzen, Lidschatten, was auch alles damit herumhängt.
Kann man absolut nutzen.
Stichwort Wimpernverlängerung. Ich würde ja denken, die Wimpern haben ja eine Funktion auch am Auge. Wenn ich jetzt vielleicht mehr davon habe oder die auffülle, ist das dann nicht eigentlich mehr ist besser, weil noch mehr Schutz fürs Auge?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, die Wimperndichte, die wir haben, die reicht schon, spricht aber nichts dagegen, wenn man das vorsichtig macht, das Auge nicht dabei verletzt, dass man da durchaus natürlich auch die Wimpern nochmal ein bisschen verlängern kann oder ein bisschen dichter machen kann.
Das beruhigt. Jetzt kommen wir zu einer Zeit, wo das wahrscheinlich noch nicht ging, die Augen mit Wimpernverlängerung aufzufüllen.
Wir feiern ja als UKM in diesem Jahr tatsächlich zusammen mit der Medizinischen Fakultät Münster 100-jähriges Jubiläum. Das heißt, die Medizin hier am Standort Münster wird 100 und tatsächlich auch die Augenklinik war schon ganz früh in jenem Jahr nämlich mit dabei. Wären Sie eigentlich damals gerne Augenärztin gewesen?
Eigentlich ja. Also ich glaube, ich wäre zu in jedem Jahrhundert gerne Augenarzt gewesen. Ja, spannend. Pionierarbeit ist ja auch etwas, was toll ist. Und wenn man nachliest, was da teilweise für bahnbrechende Entdeckungen gemacht wurden, von denen wir heute noch profitieren, dann waren das auch vor 100 Jahren sicher spannende Zeiten. Natürlich, wenn man die letzten 100 Jahre Revue passieren lässt, dann sieht man, dass jetzt gerade so die letzten 10, 20 Jahre die Entwicklung natürlich rasanter vorangeschritten sind. Die Geräteentwicklung hat sich natürlich enorm gesteigert. Wir können im Labor mit neueren Messmethoden natürlich mehr untersuchen. Und Stichwort KI, also auch das hat in der Augenheilkunde Einzug gehalten und auch die künstliche Intelligenz führt dazu, dass Auswertungen von Untersuchungen, von Bildern sehr viel schneller gemacht werden können. Stichwort auch Assistenzsysteme für Ärzte. Das ist etwas, was noch in der Zukunft sicher auch einen hohen Stellenwert haben wird und wo wir, glaube ich, vor 100 Jahren noch nicht drüber nachgedacht haben.
Aber Augenoperationen vor 100 Jahren, gab es die schon?
Ja, gab es schon. Natürlich nicht so, wie wir uns das heute vorstellen. Auch nicht so bequem, wie wir das heute haben, mit Zuhilfenahme von Maschinen und OP-Mikroskop. Aber tatsächlich, man konnte schon auch vor 100 Jahren eine Hornhauttransplantation durchführen. Man konnte auch Augenverletzungen zunähen vor 100 Jahren. Und ganz interessant, in Ägypten gibt es Hieroglyphen an einem Tempel. da konnte man offensichtlich damals schon so eine Art Starrstechen durchführen. Und das Starrstechen, was früher auch zum Beispiel dann in Europa im Mittelalter durchgeführt wurde, das wurde ja gar nicht von Augenärzten durchgeführt, die gab es damals noch gar nicht oder nicht mal von Ärzten, sondern das war dann der Barber, der von Markt zu Markt zog und wirklich mit einem Messer die gesamte Augenlinse in den Glaskörperraum versenkt hat.
Nein.
Früher wurden die Leute ja tatsächlich noch blind durch den grauen Star, ja, weil man ihn einfach nicht operieren konnte. Und dann war es natürlich ein Riesenfortschritt, dass man diese gesamte Linse aus der optischen Achse einfach nach hinten versenkt hat. Wenn man Pech hatte und hat sich gebückt und dann kam die Linse unter Umständen wieder hoch. Oh. Aber der Starrstecher war dann schon im nächsten Ort, auf dem nächsten Marktplatz. Und natürlich war Stichwort Hygiene und Sterilität, sind tatsächlich auch viele Augen verloren gegangen durch solche Eingriffe, weil man einfach natürlich nicht die Methoden hatte, die man heute hat.
Warum wundert mich das jetzt gerade nicht?
Also Augenärztin sein damals spannend, Patient oder Patientin sein wahrscheinlich eher nicht so. Also da sind wir, glaube ich, froh, dass wir jetzt heute leben,
genau,
und
ich
profitieren
gedacht,
können.
Zahnärztliche Darstellungen von damals wären irgendwie barbarisch, aber das klingt echt noch krasser. Wir sind auf jeden Fall ein Podcast, bei dem man jede Menge lernt. Sachen, die man wissen wollte und Sachen, die man vielleicht auch nicht wissen wollte. Da sind wir jetzt bei der Kategorie tatsächlich gelandet, Mythos oder Fakt, also was ist jetzt hier eigentlich faktenbasiert, ja, was sagt uns die Wissenschaft und was ist vielleicht etwas, was in den Bereich der Fantasie gehört, was nämlich vielleicht eigentlich nur vom Hören, sagen wir mal, irgendwo gesteckt bekommen haben, was aber nichts taugt. Und zwar folgende Dinge, ich bitte immer um kurze Antwort, sind uns, Felia und mir, da eingefallen.
Mythos oder Fakt, der Check.
Das mit den Blaulichtfiltern in den Brillen haben wir schon geklärt. Trotzdem werden die ja gut verkauft. Ist das immer eine Sache, dass der Optiker daran verdient?
Also sie sind ja nicht schädlich, aber wir würden sie auch nicht empfehlen. Anders ist das bei Kantenfiltern, zum Beispiel bei bestimmten Netzhauterkrankungen. Das ist eine andere Sache. Aber generell würde ich jetzt nicht jedem einen Blaulichtfilter in der Brille empfehlen.
Okay, was ich persönlich sehr sinnvoll finde und auch trage, ist eine Gleitsichtbrille. Aber als ich meine erste bekommen habe, war ich knapp über 50 und der Optiker sagte mir, na, wenn Sie sich da nochmal dran gewöhnen. Kann man aber, finde ich, oder?
Kann man auf jeden Fall. Also Gleitsichtbrille ist tatsächlich etwas, da muss man sich mal kurz dran gewöhnen. Und wenn man sie das erste Mal aufhat, ist das sicherlich auch ein bisschen ein ungewohntes Sehen. Man muss einfach auch den Punkt suchen, durch den man dann in der gewissen Entfernung scharf sehen kann. Aber da kann man sich in jedem Alter dran gewöhnen.
Okay, Gleitsichtbrillen am PC ist dann wieder ein anderes Thema.
Genau, weil bei der Gleitsichtbrille der Nahpunkt natürlich unten ist. Also da wäre für viel PC-Arbeit wahrscheinlich so eine Arbeitsplatzbrille besser.
Okay, kommen wir mal zu der anderen Lösung, zu den Kontaktlinsen. Schädigen die eigentlich die Augen und sind Brillen generell besser?
Ja, muss man schon sagen, Brillen sind einfach unkomplizierter. Die setzt man auf, dann hat man sogar auch noch einen Schutz vorm Auge. Kontaktlinsen kann man schon ein Leben lang tragen, aber man muss die Hygiene beachten. Man hat eine Infektionsgefahr. Man sollte gerade diese sogenannten Wegwerflinsen, also Tageslinsen oder Monatslinsen, auf keinen Fall dann länger tragen, weil auch je länger man sie trägt, natürlich dann auch Bakterien da dran kommen können. Stichwort Infektionsgefahr. Man sollte regelmäßig den Kontaktlinsenbehälter wechseln. Und man muss auch regelmäßig den Augenarzt gucken lassen, denn es gibt Patienten, die vertragen Kontaktlinsen nicht so gut und merken das selber gar nicht. Aber da kommt es zu einer Gefäßeinsprossung von der Bindehaut in die Hornhaut. Und das muss man frühzeitig erkennen. Und dann sollte man Kontaktlinsen weglassen. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann kann man durchaus Kontaktlinsen tragen. Wir plädieren immer dafür, dass man sie aber abends rausnimmt oder eben auch jetzt nicht exzessiv lange trägt, denn über Nacht kann sich das Auge dann ein bisschen erholen.
Kann ich eigentlich unterstützend irgendwie noch was machen? Wir haben ja jetzt über vieles geredet, worüber wir tatsächlich nicht so richtig viel geredet haben, waren die Möhrchen fürs Auge, kurz mal erwähnt. Gibt es so eine Art Augenfood?
Gibt es nicht. Es gibt Gemüse, bei dem man weiß, dass man das Makula-Pigment etwas besser aufbauen kann. Das ist zum Beispiel Spinat, das ist zum Beispiel Kürbis. Aber nochmal, da müsste man so wahnsinnig viel von essen, bis dann auch wirklich da Ergebnisse zu sehen sind. Ja, das ja, können wir eigentlich gar nicht so generell empfehlen.
Bei der Kürbissuppe im Herbst, ich weiß nicht so richtig. Essen wir alle literweise. Ja, ich wäre dann eigentlich durch.
Felix. Ja, tatsächlich hat auch dieses Thema nicht nur uns super interessiert. Auch die Community hat ihre Fragen wirklich zahlreich geschickt. Ein paar haben wir gar nicht mit aufgenommen jetzt, weil wir die einfach selber schon mit beantwortet haben am Anfang. Aber dennoch haben wir einige, die uns erreicht haben und die würden wir jetzt gerne zum Abschluss auch noch schnell unterbringen.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Ein Thema war das, hatten wir auch schon kurz erwähnt, Sonnenbrillen. Wie wichtig sind die eigentlich und wie schädlich sind denn auch UV-Strahlen für unsere Augen?
UV-Strahlen sind schon schädlich für das Auge und führen zu Schäden an der Netzhaut, aber auch zu einem vorzeitigen Altern der Linse und auch der Hornhaut. Also da sollte man bei grellem Sonnenlicht tatsächlich eine Sonnenbrille tragen. Was aber nicht heißt, dass man sie dann den ganzen Tag oder auch innen in Räumen anlassen sollte, weil dann das Auge sich eher an das dunklere Sehen gewöhnt und man dann eher lichtempfindlich wird, wenn man sie dann nicht mehr aufsetzt. Also bei Sonne, Sonnenbrille und ansonsten nicht.
Sehr gut. Das sind ja immer, es gibt ja viele, die tragen die einfach aus. Ja, modischen
Gründen. Weil es cool aussieht.
Genau, auch ein wichtiger Fakt. Zweite Frage, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus. Keratokonus?
Richtig.
Was ist das und kann man das behandeln? Wie kann man das behandeln?
Ja, Keratokonus ist eine Erkrankung der Hornhaut, bei der es zu einer übermäßigen Verkrümmung und Ausdünnung der Hornhaut kommt. Das sollte man frühzeitig erkennen. Erste Symptome sind eine beginnende Kurzsichtigkeit, die dann aber über die Maßen schnell sich weiterentwickelt. Hier beim Augenarzt kann man dann sehen, anhand der Krümmung und auch anhand der Messung der Hornhautdicke, dass es sich um einen solchen Keratokonus handelt. Sowas kann man auch, um wieder besser zu sehen, dann tatsächlich mit einer formstabilen Kontaktlinse anfänglich mal behandeln. Wenn das weiter fortschreitet, gibt es die Möglichkeit des sogenannten Crosslinkings. Da wird eine stärkere Vernetzung der Hornhautschichten erreicht durch Tropfen mit anschließender Beleuchtung des Auges, eine Sache, die ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und dann wird die Hornhaut ein bisschen stabiler und beult sich sozusagen nicht mehr weiter vor.
Okay, sehr spannend. Wieder was gelernt. Glaukom, also grüner Star, hatten wir schon am Anfang. Die Frage, die uns erreicht hat, war, wie das denn ist, wenn ein Auge schon betroffen ist, ob das zweite Auge dann quasi auch eher dafür prädestiniert ist, auch einen Glaukomanfall zu kriegen oder nicht?
Auf jeden Fall. Augen sind häufig ähnlich, rechtes und linkes Auge. Und gerade hier beim Glaukomanfall sprechen wir vom sogenannten Engwinkelglaukom. Engwinkelglaukom wird dadurch ausgelöst, dass ein Abflussblock entsteht, wo das Augenwasser dann nicht mehr abfließen kann. Sowas kommt dann wirklich an so einem Anfall. Und prädestiniert sind kurze Augen, die auch eine gewisse Anatomie auch im vorderen Augenabschnitt haben. Und das hat man dann meistens auf beiden Seiten. Wenn man so einen Glaukomanfall mal an einem Auge hatte, dann sollte man am anderen Auge prophylaktisch einen Laser durchführen. Das ist jetzt nicht der Laser für die Kurzsichtigkeit. Wir haben sehr viele unterschiedliche Laserarten in der Augenheilkunde. Und hier kommt ein Laser zum Tragen, bei dem man ein kleines Loch durch die Regenbogenhaut schießt, sodass dann im Falle des Pupillarblocks der Kammerwasseraustausch durch dieses kleine Löchelchen dann erfolgen kann.
Okay, Wahnsinn, was alles geht mittlerweile. Klingt sehr Hightech auf jeden Fall, was in der Augenklinik geht. Thema Hornhautverkrümmungen. Gibt es da eine Möglichkeit, die zu verbessern?
Man kann ausgeprägte Hornhautverkrümmungen lasern, mit dem gleichen Laser, mit dem man eine Kurz- oder Weitsichtigkeit lasern würde. Geringe Hornhautverkrümmungen muss man nicht lasern, die kann man mit Kontaktlinsen oder auch mit einer Brille ausgleichen. Also fast jeder hat eine kleine Hornhautverkrümmung. Das ist immer der zweite Wert bei dem Brillenwert. Also 0,25, 0,5 ist eigentlich sehr, sehr häufig. Das kann man sehr gut mit einem Brillenglas ausgleichen. Wenn das stärkere Werte sind, dann kann man da was dran machen.
Perfekt, dann sind wir schon in der letzten Frage angekommen. Und die schließt eigentlich auch an die Mythos- oder Faktsachen zum Thema Gleitsicht an. Wie stehen Sie denn zu Gleitsicht-Kontaktlinsen?
Das sind dann sogenannte multifokale Kontaktlinsen. Und die sind sicher gut, wenn man eben auf die Brille verzichten will und dann die Möglichkeit hat, in die Ferne und in die Nähe zu schauen. Die funktionieren ein bisschen anders als die Gleitsichtgläser in der Brille, weil man ja die Kontaktlinse direkt auf der Augenoberfläche sitzen hat und dann eben nicht im unteren Teil die Nahsicht und im oberen Teil die Fernsicht hat, sondern die sind so geformt, dass man praktisch immer Teile für Ferne neben Teile für Nähe hat und das Gehirn sich dann darauf konzentriert, ob ich jetzt gerade in die Ferne oder in die Nähe gucke.
Ich bin fasziniert. Dann sind wir ja eigentlich schon am Ende unserer Folge. Das heißt schon. Also
hat ja jetzt auch einiges in Anspruch genommen, aber ja, wir haben viel gelernt.
Ich wollte gerade sagen, wie immer viel gelernt. Ganz, ganz lieben Dank, Frau Professor Ether, für diese wirklich vielen Einblicke in das Vergangene, das Aktuelle, das Zukünftige, was in der Augenmedizin und Augenheilkunde so geht. Ich nehme viel für mich mit und starre morgen wahrscheinlich erstmal viel an die Wand, um meine Augen zu entlasten. Das ist das Erste, was ich umsetzen werde.
Das können wir am besten.
Ja, das können wir am besten, genau. Das heißt, wir lernen auch, wir sind sehr dankbar, dass wir heutzutage leben und dank der wirklich guten medizinischen Versorgung unsere Augen dann auch noch besser versorgen können. Und ich nehme ja, wie gesagt, auch ein paar Sachen mit. Also vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast waren.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke Ihnen.
In unserer nächsten Folge sprechen wir dann über ein Thema, was leider noch nicht medizinisch so gut erforscht ist wie die Augen. Mit unserem Gast Professor Tobias Hirsch, Direktor der Klinik für plastische Chirurgie, sprechen wir dann über das Thema Lipödem. Eine Erkrankung, die leider immer noch viel zu spät erkannt wird und Betroffenen große Schmerzen bereitet. Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir in der nächsten Folge dem Thema etwas mehr Raum geben können. Bis dahin folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, abonniert diesen Podcast und lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und schickt uns natürlich eure Fragen und Themenvorschläge. Alle Infos, wie ihr uns erreicht, bekommt ihr in den Shownotes. Bis dahin bleibt wie immer gesund.
Macht es gut.
Tschö.